Ich muss sagen, ich finde unsere Lichtgestaltung hier sehr gut, weil nämlich das im Vordergrund und im Fokus steht, was am wichtigsten ist, das Kreuz, und alles andere dadurch in den Hintergrund rückt. So ein Sonntag kurz vor Silvester ist ein bequemer Sonntag für einen Prediger. Denn er weiß schon, worüber er predigen darf. Der Jahreswechsel steht vor uns. Und es lohnt sich einfach, zurückzublicken, um zu erkennen, was Gott uns bereitet hat, wie Gott uns geführt hat und so, wie sehr er uns auch gesegnet hat, bei allem Leid, das wir auch kennen. Ich denke, wir blicken auf ein Jahr zurück, das uns neue Erkenntnisse geschenkt hat. Im Mai war ja ein Vortrag von Claude Isagguri über messianische Christen, die uns ein ganz neues Bild, das uns ein ganz neues Bild gegeben hat. Ein ganz neues Bild von Israel und von dem, was dort passiert. Und davon, dass wirklich Jesus auch dort im Mittelpunkt steht. Es ist ein Jahr gewesen, in dem wir auch weiter zusammengewachsen sind. Zum Beispiel durch die Freizeit in Boltenhagen. Ein Jahr, in dem wir uns über Nachwuchs freuen durften. In geistlicher Hinsicht durch die Taufe von Antje und Fritz, in physischer Hinsicht durch die Geburt von Leif und Lynn und auch besonders dadurch, dass wir Simias Segnung feiern konnten. Und wir haben auch neue Menschen kennenlernen dürfen über Let's Start Talking. Also wenn man das Jahr so vorüberlaufen lässt, dann ist da eine ganze Menge passiert. Eine ganze Menge toller Sachen, schöner Sachen, für die wir Gott wirklich von Herzen dankbar sein dürfen. Und wir können nur hoffen und beten, dass es so weitergeht. Aber so ein Jahr hat natürlich nicht nur positive Seiten. Wir haben uns von Brigitte, die so lange gelitten hat, verabschieden müssen. Wir haben gehört, wie Christian, Jürgens Sohn, den Unfall hatte und jetzt noch darunter leidet. Und Christian vor allen Dingen selbst auch dadurch. Wir haben von Trennungen gehört, die sehr wehtaten und das Leben in neue, ungewollte Bahnen geleitet hat. Und sicher ist uns nicht alles in zwischenmenschlichen Beziehungen gelungen, so wie wir es wollten. Und an manchen sich oft ungewollten Lieblosigkeiten knapsen einige von uns auch heute noch, auch wenn sie es nicht wollen, auch wenn sie eigentlich doch dahinter sehen, dass derjenige, der mit ihnen so lieblos umgegangen ist, ja aus der Liebe Christi auch handeln möchte. Und hier sehen wir, dass trotz der Liebe, die uns verbindet, wir immer noch unvollkommene Menschen sind und bleiben. Und es ist gut daran zu erinnern. Wir sehen, dass wir uns auch im neuen Jahr eben nach dem Vollkommenen ausstrecken müssen, ohne es jemals in dieser Welt erreichen zu können. Wenn man den letzten Teil, den ich eben gesagt habe, so betrachtet, könnte man meinen, das neue Jahr wird beginnen, wie das alte geendet hat, mit Mühe und Last. Ja, seht ihr das so? Wenn nein, ich sehe es anders. Ich sehe es anders und ich möchte, und vielleicht könnt ihr mir ja folgen. Für mich ist der Beginn eines neuen Jahres etwas sehr Schönes. Er steckt so voller Hoffnung und das neue Jahr ist wie so ein kleines Kind, in das wir unsere Wünsche und Vorsätze hineinlegen können. Es hat etwas Unschuldiges, etwas Unbeflecktes. Und dies ist sicherlich auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb viele sich auf den Neujahrstag freuen, obwohl sie wissen, dass am 2. Januar wieder derselbe Arbeitstrott beginnt und sich das Girokonto nicht auf wunderbare Weise um den Betrag erhöht hat, der am 31.12. fehlte. Und obwohl wir wissen, dass unsere guten Vorsätze nur Glühwürmchen sind, die im fahlen Licht des Alltagstrotz wirklich verblassen, nehmen wir uns vor, dass dieses Jahr ganz anders sein soll. Und ich finde es gut, wenn wir das tun. Auch mit diesem Wissen. Ich finde es gut, wenn wir auf Neues hoffen und auch Neues wagen. Nochmal zurück auf das Schlechte, was uns erwarten wird. Denn wir sind ganz sicher, dieses Jahr wird uns auch Schlechtes erwarten. Und es wird nicht alles gut und schön sein. Es wird schlechte Neuigkeiten geben, die auf uns einprasseln, ohne dass wir etwas tun können, ohne dass wir die Situation ändern können, eben außer dafür zu beten. Das sind Neuigkeiten von fernen Kriegsschauplätzen, die uns so ja, täglich ja, konfrontiert, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Aber vor allen Dingen sind es auch Neuigkeiten im engsten Kreis. Sei es Krankheit, Tod, Probleme bei der Arbeit, Trennung, Eheprobleme, all das wird uns nächstes Jahr auch beschäftigen. Die Frage ist, in welcher Weise es uns beschäftigt. Wir wollen diese Neuigkeiten dann auch wirklich vor den Herrn bringen und ihm die auch dort lassen. Der Schreiber der Klagelieder sagt dazu, in Klagelieder 3, und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen und darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Ich finde dieses Bild von Wermut und Gift nicht schlecht. Denn das ist es, jeden Morgen neu zu bedenken, wie schlecht doch die Welt ist. Wie sehr sie uns doch knechtet und wie hilflos wir ihr gegenüberstehen. Auch unter uns gibt es eine ganze Menge, die jeden Morgen freiwillig Wermut und Gift zu sich nehmen. Sich bedauern und nicht merken, dass sie damit eigentlich auch Gott anklagen. Gott jedoch bietet uns eine Alternative. Er sagt uns, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Wir dürfen getrost darauf hoffen, dass Gott alles in der Hand hält und alles zu unserem Besten dient, auch wenn wir es nicht verstehen und wenn wir vieles nicht ändern können. Ich denke, das ist die Speise, die uns gut tut im Angesicht von Neuigkeiten, die von außen auf uns einwirken und uns doch oft mutlos werden lassen. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen wir aktiv werden können und auch müssen, um sie zu verändern. Und das müssen wir ganz besonders unter das Gespräch mit Gott stellen. Noch mehr als die Passivität in Situationen, die wir nicht ändern können. Und wenn es gar um Situationen geht, in denen wir mit Geschwistern zu tun haben, so müssen wir uns zuallererst vergegenwärtigen, dass jede Situation dazu dienen soll, kann, gemeinsam den Herrn zu verherrlichen. In diesen Situationen muss uns vor Augen stehen, welche Liebe uns Gott durch seinen Sohn erwiesen hat. Und wir müssen gemeinsam den Blick nach oben richten, auf das Kreuz Christi, das ausdrucksstärkste Zeichen seiner Demut. Und daraus Demut lernen. Wenn wir dies nicht tun, ist die Gefahr groß, dass wir dem anderen etwas unterstellen, was uns von ihm trennt, statt von ihm zu erwarten, dass er wirklich alles, was er tut, aus Liebe zu Christus tut. Denn das unterstellen wir uns doch auch uns selbst, oder? Nur wenn wir uns gemeinsam unter das Kreuz beugen, können wir uns gegenseitig die Offenheit zeigen, die notwendig ist, zwischenmenschliche Konflikte im Geist Jesu zu lösen. Und nur dann können wir uns gegenseitig die Vergebung auch zuteil werden lassen, die Jesus uns schon längst gegeben hat. Wie gesagt, wir müssen solche Neuigkeiten, die auf uns zukommen, Situationen, die auf uns zukommen, stark differenzieren. Manchmal ist es besser, nichts zu tun, wenn wir glauben, aktiv werden zu müssen, und umgedreht. Aber was wir tun sollen, finden wir nur heraus, wenn wir alles vor Gott bringen. Und ich denke, eine der wichtigsten Bitten vor Gott, die ihr sicherlich auch kennt, ist zu bitten, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber Gott sei Dank, es gibt ja nicht nur Neues, das belastet, sondern vieles, das uns erfreut, das uns weiterbringt auf unserem Lebensweg mit Gott. Ulrike würde sagen, schon wieder was Neues, wenn sie eben daran denkt, wie viel Neues uns über die Medien an den Kopf geworfen werden, das neue Auto, das neue Konzept, das neue Versicherungsangebot das neue Haarwaschmittel. Aber ich denke, auch Neues, es kann immer etwas Schönes sein, trotz dieser Verflachung durch die Medien. So dachten auch schon die Athener, von denen wir in der Apostelgeschichte hören, dass sie ihre Zeit mit nichts anderem verbracht haben, muss man sich mal vorstellen, als Neues zu hören und zu sagen. Dennoch, ich freue mich jedenfalls, wenn ich etwas Neues habe oder etwas Neues, etwas Gutes erfahre. Und ich habe mir auch vorgenommen, noch mehr Gott für Neues zu danken. Für uns als Gemeinde, was gibt es denn da an schönen Neuigkeiten? An Neuigkeiten, auf die wir uns freuen dürfen? Wahrscheinlich denkt ihr ähnlich wie ich, das Schönste, was wir an Neuigkeiten haben in der Gemeinde, ist, wenn wir erfahren, dass sich jemand neu zu Christus bekennt. Und deshalb müssen wir auch immer wieder neu darüber nachdenken, wie wir das weitergeben, was wir bekommen haben von Gott. Deshalb machen wir auch Let's Start Talking. Deshalb wird eben am Büchertisch das Gespräch mit Menschen gesucht. Und deshalb wollen wir eben den Glaubenskurs durchführen, um Menschen zu interessieren für das, was wirklich wichtig ist, nämlich das, worauf hier auch unser Licht blickt. Erinnert ihr euch denn selbst noch daran, wie ihr Jesus kennengelernt habt? Wie es war, als ihr das erste Mal erkannt habt, dass Jesus der Weg ist, dass Jesus euch alles gibt, dass Jesus die Liebe ist? Im 2. Korinther 5,17 wird gesagt, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist das schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Neugeboren aus Wasser und Geist, so wie Jesus es Nikodemus gesagt hat. Und nachdem wir so eben neu geboren waren, war es doch für viele schön und toll und neu. Und es ging uns so wie mit dem neuen Jahr. Wir hatten Vorsätze, wie wir unser Leben mit Jesus verbringen wollen, was wir alles in seinem Namen tun werden. War es nicht so? Wir waren erfüllt von der Freude in ihm, neues Leben haben zu dürfen. Und wie ist es heute mit dieser Freude? Spüren wir sie noch? Sind wir immer noch etwas Neues? Oder geht es uns mit unserer Errettung so wie mit den Vorsätzen, die wir jedes Jahr neu fassen und eben im Laufe des Jahres immer mehr verblassen? Bis wir am Ende des Jahres gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollten. Ja, ich vergleiche das mal so mit einem neuen Auto, auch wenn das so richtig profan ist. Aber so, ich habe ja vor 2 Jahren ein neues Auto bekommen und ich war ganz begeistert, was das alles hatte und so. Und ich habe jedem vorgeführt, wie mein Navi mich in die Irre führt. Aber jetzt schon, nachdem ich ja 2 Jahre das Auto gefahren habe, bin ich es gewohnt. Und wir denken gar nicht mehr daran, dass es etwas Besonderes ist. Dass es so richtig schön brummte, als wir das erste Mal den Schlüssel rumdrehten. Und vielleicht sind wir mittlerweile auch sogar neidisch auf andere, die jetzt ein neues Auto bekommen haben. Und wir sagen, Ja, wenn ich heute ein neues Auto bekommen würde, dann ging es mir auch besser, dann wäre ich genauso begeistert wie der, der das neue Auto gerade bekommen hat. Dann könnte ich auch viel schneller fahren als die anderen. Natürlich, alle Vergleiche hinten, wie auch diese. Aber machen wir uns nicht vor, allzu leicht vergessen wir, was es bedeutet, wirklich gerettet zu sein. Und ich möchte gern, dass wir im nächsten Jahr wirklich uns immer wieder gegenseitig ermutigen und uns daran erinnern, dass wir wirklich gerettet sind. Und deshalb müssen wir uns jeden Tag von Neuem bewusst werden, dass wir etwas Neues sind, auch wenn wir eben schon jahrelang im Glauben werden, leben. Wir wollen die erste Liebe nicht verlassen. Und wir sind uns ganz sicher, dass Jesus alle Tage bei uns sein wird, bis an der Weltende. Ich denke, dass wir aus dem Neuen Testament auch lernen können, wie die Apostel mit dieser Freude, mit dieser Erkenntnis umgegangen sind. Paulus beispielsweise im Philipperbrief, da hat er seine Geschwister aus dem Gefängnis heraus, aus der ja, tiefsten Drangsal, die einen Menschen damals betreffen konnte, denn das war eigentlich der Weg zum Galgen, seine Geschwister zur Freude aufgerufen, weil er täglich die Gewissheit hatte, dass der Herr nahe ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Diese Worte entstanden aus der täglichen Begegnung mit Christus, aus der täglichen Erneuerung des Wissens, dass Gott uns durch Jesus angenommen hat. Paulus hat eben nicht den Wermut und das Gift seiner Gefangenschaft in sich eindringen lassen, sondern die Freude, dass er ein Kind Gottes ist. Und so wie wir jeden Morgen in den Spiegel sehen, um zu kontrollieren, ob unsere Nase noch am selben Platz ist und soweit eben noch vorhanden, versuchen unsere Haare neu zu ordnen. Ich denke, so müssen wir auch jeden Morgen neu in das Gesicht Jesu sehen, um uns selbst jeden Morgen darin neu zu sehen, uns neu in seinem Geist zu erleben, uns neu auszurichten für den Tag, den wir an seiner Seite verbringen wollen. Und ich denke, wir versuchen wirklich, jeden Tag neu mit Jesus zu beginnen und uns klar zu machen, dass uns auch jeden Tag neu vergeben worden ist. Was bedeutet das denn konkret? Was bedeutet das, dass wir diese Gewissheit haben? Wir haben im Matthäus-Evangelium gelesen, was es bedeutet. Dass wir uns einfach keine Sorgen für das Morgen machen müssen. Dass wir geborgen sind in seiner Liebe, wenn wir wirklich auf das Himmelreich schauen. Manchmal bedeutet es auch, alte Zöpfe abzuschneiden. Den alten Chinesen wurden die Zöpfe abgeschnitten, um zu zeigen, dass sie sich der neuen Welt öffnen und ihre alten Gewohnheiten ablegen wollen. Und das ist manchmal auch ein schmerzlicher Prozess, alte Zöpfe abzuschneiden. Und etwas Neues beginnen heißt oft, Altes in Frage zu stellen. Und bittererweise sind das Alte oft wir. Das müssen wir einfach mal erkennen, dass wir uns selbst auch in Frage stellen müssen. Wir müssen wirklich überlegen, ob es etwas gibt, was wir neu überdenken müssen. Uns fragen, ob wir aufgrund der Veränderung unseres Kenntnisstandes nicht eine Sache ganz neu betrachten müssen. In den letzten Jahren ist hier in der Gemeinde, in der Beziehung, vieles passiert. Wir haben uns an vielen Stellen neu orientiert, weil wir nach Studium der Schrift gesagt haben, ja, es ist richtig so, das anders zu machen. Auch wenn es schon länger her ist, das Wesentlichste war wohl, dass wir uns neu über die Stellung der Frau in der Gemeinde Gedanken gemacht haben. Und ich denke, diese Diskussion wird wohl auch nicht abgeschlossen sein. So wie ich unsere Frauen kenne, wollte ich jetzt sagen, nein, wollte ich nicht, nein, nein. Nein, es ist eine Diskussion, die weitergehen muss, ganz zwangsläufig. Aber ein anderer Aspekt war beispielsweise unser Verhältnis zu Musikinstrumenten. Ich finde, dass wir jetzt ganz entspannt damit umgehen. Das ist auch gut so und wichtig, denn alles, was wir vorher gedacht haben, oder vieles, was wir vorher gedacht haben, konnten wir so nicht aus dem Neuen Testament herauslesen. Auch unsere weihnachtlichen Gottesdienste, die wir ja auch seit einiger Zeit erst machen, sind entstanden, weil wir neu überdacht haben, wie wir unser Leben in Familie noch mehr mit unserem Leben in der Gemeinde, ja, ich will mal sagen, harmonisieren können. Dass nicht ein Spalt zwischen dem passiert, was hier ist, was wir hier in der Gemeinde machen, und dem, was wir in der Familie machen. Und ich finde, dass uns diese Neuerungen gut getan haben. Und so bin ich auch wirklich gespannt, welche Fragen uns im Jahr 2014 bewegen werden und uns unseren Glauben neu erleben lassen. Denn beispielsweise könnte das, was hier in der Lietzowstraße passiert, mit den Aussiedlern, auch eine Herausforderung für uns sein, neu über uns, über unseren Glauben, über unser Verhältnis zu anderen nachzudenken. Das wäre eine Gelegenheit. Aber es gibt sicherlich auch eine ganze Menge anderer Gelegenheiten, die wir haben. Und auch als einzelne Geschwister müssen wir uns immer wieder fragen, wie wir uns neu ausrichten können und sollen. Sicher hat jeder seine persönlichen Bereiche, in denen Neues zu wagen hilft, eingefahrene Gleise zu verlassen. Vielleicht indem wir Kurse besuchen, die uns neue Erkenntnisse im Glauben bringen, zum Beispiel solche wie das Seminar zur Kinderarbeit, das Holger und andere auch besuchen werden. Ich denke aber, wo wir auf jeden Fall tägliche Erneuerung benötigen, über die tägliche Erneuerung unserer Beziehung zu Jesus hinaus, sind unsere Beziehungen zu unseren Geschwistern. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich denke, dass wir täglich darüber nachdenken sollten. Und wäre es nicht vielleicht gut, täglich zu fragen, wer mich braucht? Täglich zu fragen, wem ich helfen kann? Und auch täglich zu fragen, wo meine Beziehungen zu anderen nicht in Ordnung sind. Sei es, dass ich etwas falsch gemacht habe. Oder vielleicht auch nur unsicher bin, ob etwas beim anderen schräg angekommen ist. Sei es, dass mir jemand kräftig auf die Füße getreten ist und ich nicht laut Aua geschrien habe. Und wenn wir solches erkannt haben, dann ist es auch gut, wirklich gut und wichtig, so wie es Jesus auch gesagt hat, zum anderen zu gehen, ihn entweder um Verzeihung zu bitten oder ihm zu schildern, wie man sich fühlt, weil man eben kaputte Füße hat. Und nur so können unsere Beziehungen immer wieder neu werden. Nur so können wir die Liebe, die uns Jesus gezeigt hat, anderen weitergeben. Gut. Wie gesagt, Neues heißt, Neues zu erfahren, Neues zu erleben, bedeutet oft, Altes in Frage zu stellen. Aber das heißt aber nicht unbedingt, alles Alte über Bord zu werfen, nur weil es alt ist. Und in dieser Beziehung sollten wir konservativ im besten Sinne sein und auch den Mut haben, dies zu sagen. Denn es heißt ja in 1. Thessalonicher 5, 21, sondern prüft alles, was gut ist. Das nehmt an. Und was sich hier durch den Heiligen Geist gewirkte prophetische Rede bezieht, gilt gleichermaßen für alles, was neu auf uns zukommt. In allem, was auf uns zukommt, in allen Fragen, die wir neu aufwerfen, dürfen wir auf keinen Fall vergessen, uns auf die Leitung und Führung durch den Heiligen Geist zu verlassen. Und wir wollen bei allem, was wir tun, wirklich nach dem Reich Gottes trachten. Fragen, was der Wille Gottes ist. Sei es etwas, was die Gemeinde betrifft, oder jeden Einzelnen von uns. Wir wollen alles auch anhand der Schrift prüfen, ob es tatsächlich von Gott gewollt ist und dem entspricht, was Paulus im 1. Korinther 14, 26 sagt. Lasst alles dienen der Erbauung. Dann trachten wir wirklich nach dem Himmelreich und wir dürfen uns dann daran freuen, dass wir uns nicht ängstigen müssen vor dem Neuen, vor der Zukunft. Genauso wie es Horst Dieter in der Lesung gelesen hat, in der Lesung des Matthäus-Evangeliums. Und ich möchte euch, uns alle ermuntern, zu prüfen, wo Neues unser gemeinsames Leben bereichern kann, wie euer Glaubensleben neue Impulse bekommen kann, damit wir gemeinsam Gott loben und preisen können. Ich möchte schließen mit Epheser 4, Verse 15 und 16, wo Paulus den Abschnitt über die Einheit der Gemeinde beendet mit: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maße seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes neues Jahr.